Moin Leute, hier ist Deepa Blow, hier ist Valentin und die 2 Wochen fühlen sich immer an wie eine Ewigkeit, aber jetzt ist es wieder soweit. Eine neue Folge ist da und bevor alles anfängt, die letzten 2 Wochen oder letzten paar Wochen habt ihr bei Instagram genau gar nichts von mir gesehen oder sonst wo, zumindest auf Deepa Blow. Denn ich war beschäftigt damit, unser Strabi-Festival-Lineup zu veröffentlichen. Falls ihr darauf Bock habt, dann checkt das mal unter www.strabi.de. Heute wird es eher um Techno gehen, hier, weil ich auch einen entsprechenden Gast am Start habe, Techno Deep House. Wenn ihr also dementsprechend interessiert seid, wir haben auch eine Techno Deep House Stage zusammen mit dem Garten Eden Festival aus Aachen. Checkt das auch mal auf der Homepage ab. Auch echt ganz coole Künstler, eher Locals, aber alle haben da einen echt coolen Sound und es ist immer ein super Vibe an unserer Garten Eden Bühne. Darüber hinaus habt ihr vielleicht noch was mitbekommen, und zwar bin ich diesen Sonntag in Köln, und zwar bei der BPM Heroes Konferenz, bei der Live-Konferenz. Ja, das ist nämlich der Daniel, der Gast aus dem letzten Podcast, und der hat angefangen mit einer Online-Konferenz, was EDM angeht, eher Richtung Producen, aber auch Management, Booking etc. Und jetzt gibt's auch ein Live-Event dazu, fängt erstmal relativ klein an, im Mediapark ist dann ein Raum gemietet. Ich freue mich total drauf, denn bisher gibt es solche Konferenzen teilweise, aber in Köln noch nicht, beziehungsweise ja auch eigentlich viel zu wenig, und ich freue mich unglaublich, Teil davon zu sein und ein bisschen mich auszutauschen mit anderen, also Leuten aus der Branche, Booking Manager von Labels, Leute und so weiter und so fort. Deshalb, falls ihr da seid, freue ich mich, euch zu sehen. Also sprecht mich auch gerne danach noch an. Ich nehme mir da gerne ein paar Minuten oder auch länger, wenn man sich ja schon mal trifft in so einem Rahmen. Und ja, wenn ihr noch keine Tickets habt, ich glaube, es gibt noch welche, nicht mehr viele, denke ich, aber guckt ihr einfach auf bpmheroes.de und da findet ihr alles zu dem Event. Kommen wir jetzt mal zum heutigen Gast, zur heutigen Episode. Und zwar habe ich mich mit Patrick Peike getroffen, tatsächlich schon Anfang des Jahres. Also ich meine, es war Anfang Februar, sollte ursprünglich die 5. Folge werden. Hat es doch ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir sie am Start. Und der Patrick, der ist schon ewig dabei, war sozusagen von Tag 1 an mit dabei, was die deutsche EDM, also im Endeffekt EDM, aber am Anfang natürlich eher Techno-Szene irgendwie angeht, also was die Gründung davon angeht, das ist ja im Prinzip aus echt einer kleinen Gruppe von Leuten entstanden, zumindest auch in Köln oder dann auch überall in Deutschland, und daraus hat sich jetzt mittlerweile so eine Riesenbranche entwickelt, und der Patrick, der war schon ganz, ganz am Anfang dabei und hat dementsprechend auch eine gewisse Fluke, mit der er jetzt im Podcast erzählt, so ein bisschen metamäßig auch drauf guckt. Ich denke, das können nicht so viele in Deutschland, und deshalb fand ich es sehr, sehr, sehr interessant, mit ihm zu sprechen. Ich hoffe, euch geht's genauso, und deshalb with no further ado, hier kommt Deepa Blow mit Patrick und mir.
Deepa Blow, der EDM-Podcast mit Valentin Gorgon.
Für die Folge Deepa Blow bin ich heute an diesem regnerischen Sonntag nach Köln gefahren, in die Domstadt, um mich mit jemandem zusammenzusetzen, den ihr, wenn ihr aus der Techno-Szene kommt, wahrscheinlich kennt. Veranstalter, Legende, wenn ich das so sagen darf, Tech-Unternehmer mittlerweile, Visionär, wie wir heute wahrscheinlich auch erfahren werden, Patrick Peike, hi.
Hallo.
Ich freue mich unglaublich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für mich. Und bevor wir auf deine Vita so ein bisschen zu sprechen kommen, würde ich gern ein bisschen was über die Gefühlswelt erfahren. Vor vielen Jahren, wieso bist du denn bei der elektronischen Musik gelandet und nicht bei Punk, Hip-Hop oder Pop oder sowas?
Ja, das sind die Instrumente der elektronischen Musik, die mich seit jeher angesprochen haben. Also schon bevor es elektronische Musik in diesem Maße gab, zu House- und Acid-Zeiten, habe ich Musik gehört, wo unheimlich viel, sag ich mal, so Synthie-Pop auch, wo so Synthesizer drin waren, wo so, oder Lieder mit gerader Bassdrum. Da gab es natürlich sehr wenig, was mich angesprochen hat. Kraftwerk natürlich mit als erstes. Aber da hat man sich halt so die Lieder aufgenommen, die so Elemente hatten, die einem gefallen haben. Ne? Es waren dann am Ende vielleicht gar nicht die Lieder selbst, sondern nur bestimmte Tracks, die in den Liedern liefen, die dann für einen kurzen Moment so ein gutes Gefühl ausgelöst haben. Und als dann irgendwie die Hausmusik sich quasi mit Acid verbunden hat, Acid House, damals D-Mob, Acid, das Lied, das war für mich dann der Weckruf, wo ich wusste, in die Richtung geht's jetzt.
Ja, das ist eine gute Überleitung, denn kommen wir so ein bisschen zu deiner Vita. Du hast dann vor, ja, wie viele Jahren sind das jetzt? Mehr als 25 Jahren?
26.
26 jetzt. Pollerwiesen gegründet, mitgegründet. Erzähl doch einfach mal von da aus, wie es da losging, bis heute vielleicht. So ein bisschen grob für alle die, die dich vielleicht nicht kennen.
Ja, also ich kam aus Indien wieder. Meine Inspiration für die Pollerwiese, das ist allgemein bekannt, kommt aus Indien.
Wieso warst du in Indien? Kannst du es kurz?
Wieso war ich in Indien? Ich bin einem Freund von mir hinterhergereist, der da war, mit vier anderen Freunden und beziehungsweise mit drei anderen Freunden damals und bin dann da hängen geblieben, wollte eigentlich 2 Wochen bleiben. Damals gab es so einen Flug Düsseldorf-Goa mit der LTU und wollte da 2 Wochen bleiben und aus den 2 Wochen sind 2 Monate geblieben. Alle Freunde waren am Ende weg und ich war nur noch alleine da und habe natürlich viel auf Goa-Partys abgehangen, ne? Elektronische Musik, klar, Goa, damals der Goa-Sound, wenn man dann da war und da mitgefeiert hat, war es authentisch und hat Spaß gemacht. Mit dem Psytrance kann ich heute nicht mehr so viel anfangen. Schön, dass die Leute Spaß damit haben. Mein Gusto ist es nicht. Aber dann bin ich halt zurückgekommen aus Indien und habe gesagt, hör mal, die stehen am Strand, haben einen Generator, haben 3 Kühltruhen und ein paar Tische, ein DJ-Setup. Bei denen waren es dann früher DAT-Player und ein Mixer. Bei uns dann, weil wir Techno gespielt haben und Vinyl halt das Ding ist, waren es Technics. Und dann haben wir das halt einfach kopiert, ne? Und wir haben uns überlegt, wann machen wir das? Und da Köln eigentlich immer eine sehr gute Clubstruktur damals hatte, Rave Club, Space Club, das waren alles super Clubs, Hönninger Weg. Und ich habe selber auch in der Weiherstraße damals Partys gemacht, Flash and Fog mit Roland Kaspar und Mate Gallic zusammen. Und ja, da haben wir gesagt, lass uns auf den Sonntag gehen. Sonntag ist der langweiligste Tag der Woche, da hängen wir nur blöd rum und wissen nicht, was wir machen sollen. Und die Clubs machen sonntags morgens in der Regel zwischen 6 und 9 zu, das ist damals immer so ein bisschen, mal war die Sperrstunde da, dann war sie weg, dann konnten sie aufhaben oder nicht aufhaben, das hat sich so ein bisschen gewechselt. Aber wir haben dann gesagt, wenn die Clubs zu haben, machen wir auf, haben wir dann sonntags um 10 Uhr aufgemacht. Die erste Party war in Frechen Großkönigsdorf, die habe ich mit meiner Freundin damals gemacht. Wir waren auch zusammen immer in der Clubszene unterwegs hier in Köln, haben auch für Clubs gearbeitet. Und waren Teil der Szene, also nicht nur der Feierleute, sondern auch aktiv. Und haben dann gesagt, gut, wir machen die Partys jetzt sonntags tagsüber mit zusammen mit der Nadeshda Georgieva. Und so haben wir angefangen mit 200 Mark und der Inspiration aus Indien.
Okay, cool. Und wie ging es dann weiter?
Es
sondern irgendwann die 25 Jahre, was da über den Weg so passiert.
Also das ist so eine Dichte, wenn ich das jetzt anfange auszupacken. Am liebsten würde ich auf unsere Pollerwiesen-Doku von Achim Rütt verweisen.
Ja, kann ich gerne in die Shownotes mal verweisen. 1:20 oder so
geht. Ja, 82 Minuten und also eine richtig gute Dokumentation hat der Achim uns da zusammengebaut, gut recherchiert, super Rohmaterial, super schöne Musik, tolle Szenen, auch von 93 Bilder drinne. Ich glaube, ich kann es hier gar nicht besser erklären oder erzählen, wie es die Doku macht. Ich kann nur eins sagen, als wir angefangen haben, habe ich mir niemals erträumen lassen, dass dieses Projektchen diese Ausmaße annehmen wird.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Sehr, sehr interessant, die Doku. Ich verlinke sie auf jeden Fall.
Super.
Ihr seid dann irgendwann, also um da nochmal reinzugehen, in Köln seid ihr immer gewesen. Irgendwann auch ein bisschen außerhalb von Köln hat wir angefangen. Was war da die Geschichte hinter? Ich glaube, Dortmund ist es und Leverkusen, soweit ich weiß.
Also angefangen, die ersten Pollerwiesen, die nicht in Köln waren, waren in Mülheim an der Ruhr.
Ah, okay.
Da hatten wir ein fantastisches Naturschwimmbad, das eine wahnsinnig schöne Fläche inmitten der Natur ist. Und wir haben halt gesagt, dass so viele Leute aus dem Ruhrgebiet immer nach Köln fahren. Und ich weiß selber, wie das früher war in den 80ern. Wir sind auch nach Düsseldorf ins Checkers gefahren oder später nach Frankfurt ins Omen oder wo auch immer hin. Das ist halt immer eine Riesenfahrerei. Und da wir halt so viele Fans im Ruhrgebiet haben, haben wir halt einfach gesagt, komm, wir machen mal einen Schritt denen entgegen und haben dann mehrere Jahre im Naturbad Stürum in Mülheim an der Ruhr Veranstaltungen sehr erfolgreich gemacht und haben dann, glaube ich, einige lokale Leute inspiriert, auch wieder den Mut zu haben, Veranstaltungen zu machen, was dazu geführt hat, dass unheimlich viele kleine, neue, feine, intime sonntags, tagsüber Open-Air-Partys entstanden sind und das hat natürlich uns Leute gekostet, so dass das Event sich am Ende nicht mehr gerechnet hat. Der Aufwand und der Ertrag stand in keinem Verhältnis und deswegen sind wir am Ende auch aus Mülheim zurückgegangen, aber sind total glücklich darüber, dass unheimlich viele sich ein Beispiel genommen haben und da die Szene wieder aufleben lassen haben mit ihren Events, mit unserer Musik.
Okay, cool. Und aus dieser ganzen Geschichte bist du dann 2014, hast das übergeben an das Team, was es heute also im Prinzip managt. Wie war da die Geschichte hinter? Hast du irgendwann gesagt, das sollen jetzt andere Leute machen, ich konzentriere mich auf was anderes. Kannst du kurz was sagen?
Du, ich will noch kurz was sagen. Wir sind ja dann nicht nur in Mülheim an der Ruhr gewesen,
genau.
Nur ergänzend der Vollständigkeit halber. Wir waren danach, wie du sagtest, richtig in Leverkusen. Mhm. Und dann nach Dortmund und da sind wir in Dortmund immer noch. Da haben wir mittlerweile unser größtes Event, ein Festival, dieses Jahr auf 5 Floors. Und in Leverkusen waren wir 6-7 Jahre und haben da sehr lange mit Richie Hortin zusammen die Meines Pollerwiesen gemacht, die ein Riesenspaß war all die Jahre. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder verstärkt nach Köln, weil wir einfach zu lange mehr weg als in Köln waren. Mhm. Und unsere Homebase ist und war immer Köln und das schätzen wir auch hier. Wir haben unheimlich viele Pollerwiesen-Freunde in Köln, über mehr als 2 Jahrzehnte etablierte Freundschaften, die auch nach wie vor unsere Gäste sind und natürlich viele, viele, viele junge Leute auch. Das ist der schöne Vorteil an der großen Universitätsstadt Köln, mhm, dass halt hier ein endloser Strang an jungen Leuten in der Stadt ist und die natürlich alle feiern gehen wollen. Aber dann haben wir es halt wieder verstärkt in Köln gemacht und machen jetzt einmal im Jahr das Festival in Dortmund als zentraler Anlaufpunkt, etwas größer fürs gesamte Ruhrgebiet, mhm, und machen dann das Opening und das Closing immer in Köln, sowie unsere 2 Pollerwiesenboote, die über den Sommer verteilt sind, meistens Frühling und Frühjahr, Herbst. Und so sieht das geografisch zum heutigen Stand aus.
Okay.
Und die nächste Frage muss ich jetzt nochmal nachfragen.
2014?
Ja.
Bist du dann aus dem operativen Geschäft raus?
Genau. Du musst dir mal vorstellen, ich habe das 21 Jahre gemacht, ja, also 3 mal 7 Jahre. 7 Jahre ist ja immer so ein Ding. 7 Jahre ist ja, ne? Alle 7 Jahre erneuert sich jede Zelle in deinem Körper quasi. Bist du alle 7 Jahre ein neuer Mensch, wenn du so willst. Das verflixte 7. Jahr, wo sich alle immer trennen in den Beziehungen, weil sie irgendwie auf einmal 2 andere Menschen sind.
Ja.
Und ich habe das 3-mal durchgezogen, 3 mal 7 Jahre. Und am Ende muss ich sagen, war ich ganz schön ausgebrannt. Ja. Zum einen dieser permanente Wachstum. Die Polarwiese ist seit der ersten Party bis heute jedem Jahr Wachstum unterworfen, was unheimlich anstrengend auch ist, diesem Wachstum zu begegnen. Klassische Probleme wie die auf dem Event sichtbar werden. Manchmal denken die Leute auch irgendwie, wir raffen es nicht als Veranstalter. Mhm. Aber wenn du permanent immer weiter Wachstum hast, wir rechnen ja gar nicht damit, dass es immer voller wird. Ja, wir gehen immer von dem letzten Mal aus und denken, ey, so, das ist jetzt eine super Veranstaltung, die steht fantastisch da, super Setup, genug Toiletten, super Bars, bababab. Und dann kommen irgendwie wieder mehr Leute und das ist... Wahnsinn, was wir für einen Zuspruch auf den Pollerwiesen erleben. Und ich konnte das irgendwann, konnte ich das energetisch nicht mehr leisten, ja. Also diese, mir waren damals Booking, Sponsoring und Marketing unterstellt, diese Ressorts, und mein Geschäftspartner Oliver Hoffmann, der hatte Personal, Controlling und Genehmigungen, Sicherheitskonzepte und die komplette Pflege der GmbH gemacht. Und ich hatte damals zu dem Zeitpunkt, bevor ich die Pollerwiesen übergeben habe, schon knapp 7 Jahre den Mitch Kastens an meiner Seite gehabt, der mir geholfen hat. Und der Oliver hatte den Ada Kusch an seiner Seite, der ihm in der Produktion geholfen hat, der im Übrigen bei uns vor 15 Jahren mal an der Bar angefangen hat, der mittlerweile unser Geschäftspartner, Partner ist, also alles auf Augenhöhe, kann man quasi so die klassische Karriere Leiter der Pollerwiesen von der Bar in die Geschäftsführung, ja, da muss ich dem Adermann Lob aussprechen, wie der das gemacht hat, wie zielgerichtet und genau, das ist wirklich, muss man den Hut vorziehen. Und dann kam noch der Joscha Lessig dazu, das war unser erster Auszubildender in der Pollerwiesen GmbH, den mein Geschäftspartner Oliver Hoffmann ausgebildet hat, und später kam dann noch der Lars Müller dazu, so 2010, der auch mit mir zusammen und dem Mitch gearbeitet hat. Und irgendwann war es dann halt so, dass Ada, Joscha, Lars und Mitch so eingearbeitet waren in die Themen, dass der Olli und ich uns immer weiter zurückziehen konnten. Und ich habe das dann etwas konsequenter durchgezogen als der Olli und habe irgendwann halt eine Weiterleitung zum Mitch gemacht. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ne? Man muss halt auch loslassen können. Ja. Viele versuchen krampfhaft festzuhalten. Ich bin von so vielen angesprochen worden, wieso hast du die Pollerwiese abgegeben? Wieso hast du das aus der Hand gegeben? Du hast doch sowas Großes, sowas gibt man doch nicht weg. Wieso? Wieso gibt man sowas nicht weg? Man muss Platz für Neues schaffen. Mhm. Also soll ich jetzt mein ganzes Leben lang Pollerwiese sein? Dass die Leute irgendwann denken, der kommt jetzt zum Sterben hierhin? Ja. Das ist irgendwie nicht authentisch. Also ich habe mich da irgendwann nicht mehr gesehen. Aufgrund vieler Gegebenheiten. Aber wenn ich mir die Pollerwiese jetzt 5 Jahre nach der Übergabe anschaue, dann muss ich sagen, alles ist besser geworden. Alles. Ja. Die Pollerwiese ist, das Booking ist fantastisch. Das Event-Erlebnis, die Bühnen sind fantastisch. Das Marketing ist fantastisch. Also seit ich weg bin, gab es jedes Jahr Wachstum auf der Pollerwiese. Das bestätigt doch eigentlich nur, dass der Oliver und ich die Pollerwiesen in die richtigen Hände gelegt haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und da frage ich nochmal, was ist das für eine Frage? Wieso gibst du die Pollerwiese aus den Händen? Ich habe doch kein Ego-Problem, dass ich draußen rumlaufen muss und erzählen muss, ey, ich mache die Pollerwiese.
Ja, klar.
Gibt doch nichts Langweiligeres als das.
Ja. So. Am Ende zählt ja dann das, also die Veranstaltung und das
die war Gäste. Ja, genau, die Gäste zählen am Ende. Es genau. geht einzig und allein um ja. die Gäste. Wir sind ein Dienstleister.
Genau.
Wir sind ein Dienstleister, unseren Gästen das bestmögliche Techno-Party-Erlebnis zu verschaffen und nichts anderes.
Ja. Und heutzutage bist du dann eher emotional dabei.
Total. Und
genau.
Total.
Support ist dann von außerhalb. Sehr cool. Sehr coole Geschichte. Und dann ist Ticket.io entstanden. Ist das dann aus den Pollerwiesen heraus? Habt ihr dann da euer eigenes System gebaut und das dann nachher vermarktet? Erzähl mal kurz die Geschichte dazu.
Ja, also man muss dazu sagen, neben der Pollerwiese haben wir auch noch eine Gastronomiegesellschaft, die letztlich die gastronomischen Belange der Pollerwiesen abwickelt. Und die ist aus einem Bedürfnis heraus entstanden. Also das hat sehr viele Gründe, warum man eine Gastronomiegesellschaft gründet. Und die ist irgendwann so professionell auch geworden, dass wir die halt auch am Markt angeboten haben. Also wir kriegen auch Anfragen von anderen Veranstaltern, von anderen Veranstaltungen, ob wir dort eine Gastronomie etablieren oder umsetzen können, Sicherheitskonzepte, Location-Vermittlung. Wir machen auch neben der Pollerwiese noch anverwandte Geschäfte in dieser Gesellschaft, die aus einem Bedürfnis für die Pollerwiese entstanden ist. Und irgendwann war es so, als dieses Online-Ticketing groß wurde und wir dann auch nach ein paar Jahren uns dazu entschieden haben, das Online-Ticketing zu nutzen, haben wir mit den damals am Markt befindlichen Playern gearbeitet. Und wir sind halt so, ich sag mal, Perfektionisten. Ne? Klar, es gibt den perfekten Zustand nicht. Das Einzige, was perfekt ist, ist die Natur. Ja? Aber man sollte zumindest den Anspruch haben, es perfekt zu machen. Und so haben wir dann Feedback gegeben unseren damaligen Ticketpartnern. Hört mal, wir hätten gern die Funktion, hör mal, wir hätten gern die Funktion, hör mal, wir hätten gern das. Kann man das nicht so machen? Und dies hätten wir gern so. Weil wir auch sehr komplexe Anforderungen haben für verschiedene Projekte außerhalb der Pollerwiese. Und es ging immer nicht. Ne, es geht nicht, wir haben unsere eigene Roadmap, wir wollen dies machen, wir wollen das machen, vielleicht später. Und irgendwann nach 3-4 Jahren wurde mir das zu blöd. Und da habe ich gesagt, wir brauchen unser eigenes Ticketing, wo wir genau das alles reinmachen, was wir wollen. Und dann hat witzigerweise der Christian Franke eine Mail geschrieben an die info@pollerwiesen.org. Musst du dir vorstellen, dass die Infoadresse, da sind dann immer so 500, 600 ungelesene Mails. Ja. Und ich habe all die Jahre, als ich im operativen Geschäft war, habe ich diese Info abgearbeitet. Und zwar jede einzelne Mail. Ich habe mir jede Mail durchgelesen. Jeder, der jemals an die Info geschrieben hat, in den ersten 21 Jahren, die Mail wurde von mir gelesen. Der Spam, der Schwachsinn, die Kritik, das Lob. Ich habe mir alles gegeben. Und irgendwann hat mir der Christian Franke aus Enningerloh, damals 17 oder 18 Jahre, ein junger Spund, eine Mail geschrieben. Hallo, ich habe hier so ein Skript geschrieben, damit kann man Tickets verkaufen. Das habe ich für einen Club in Münster geschrieben. Wenn ihr wollt, könnte ich das auch für euch programmieren. Und das ist nicht schwer. Dann braucht ihr keinen Dienstleister mehr. Dann können wir das Programm, was ich euch neu programmiere, nehmen. Und dann habe ich ihm direkt eine Mail geschrieben. Sag ich, mal, hört sich super interessant an. Schick mal Telefonnummer. Und dann hat er mir seine Telefonnummer geschickt. Dann haben wir telefoniert. Nach einer halben Stunde haben wir uns für den nächsten Tag verabredet. So wie wir. Gestern telefoniert. Heute sitzt er hier. Männer der Tat. Und dann kam der am nächsten Tag zu uns. Und dann haben wir irgendwie 2 Stunden gesprochen. Und hinterher habe ich gesagt, du bist sicher, dass du das schaffst bis nächstes Jahr, zu dem Zeitpunkt, wo wir online gehen wollen und die Tickets verkaufen, sagte, das ist kein Problem. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. Und dann hat er das genau so umgesetzt, wie er gesagt hat. Und als ich quasi den Proof hatte, dass er das macht, was er sagt, habe ich ihm gesagt, pass auf, lass uns das weiterentwickeln. Wir sparen jetzt die Systemgebühr, die wir nicht mehr den Dienstleistern abtreten. Wir machen jetzt einfach einen Split. Du kriegst die Hälfte, wir kriegen die Hälfte von dem, was du jetzt gemacht hast. Und das andere Geld legen wir beiseite. Und davon investieren wir dann in deine Zeit, damit du weiter programmieren kannst. fand der super, hat der gemacht und dann haben wir da 4-5 Jahre dran programmiert. Wir haben das natürlich schon viel früher eingesetzt für unsere Projekte, aber irgendwann haben wir gesagt, die Software ist jetzt so gut, da können wir jetzt auch an den Markt gehen. Und dann habe ich halt angefangen, den Vertrieb dafür zu machen und habe befreundete Veranstalter gefragt, die Software gebrauchen konnten. Und es gab halt einige, die uns vertraut haben. Und dann haben wir von denen einen Auftrag bekommen. Dann konnten wir dann üben, was ist gut, was ist schlecht. Dann haben wir alles, was schlecht ist, so gut es ging, abgestellt und wurden immer besser und immer besser. Und irgendwann war es so gut, da haben wir gesagt, okay, jetzt kommen wir ein Unternehmen raus und dann haben wir die passenden Leute gesucht, die passenden Partner und sind damit an den Markt gegangen. Und wir haben irgendwie vor 3 Jahren wir haben eigentlich vor 5 Jahren in einer kleinen Garage angefangen, wenn man so will, oder vor 6 Jahren und mit 3 Leuten und mittlerweile sind wir irgendwie 30 Leute nach 5 Jahren.
Wie unterscheidet sich das Tech-Business? Ich meine, ne, ganz am Ende ist es natürlich irgendwo Software beziehungsweise Technologieunternehmen von einer Veranstaltung. Was ist dir da so aufgefallen?
Du, wir sind ja eine Veranstaltungssoftware. Das heißt, wir haben nur mit Veranstaltern zu tun. Mhm. Wir kennen deren Geschäft und deren Wünsche aus dem FF. Und die Software ist so gut auf deren Wünsche eingestellt, dass das ein Match ist, das passt perfekt. Und wir können unseren Service, den wir unseren Kunden leisten, so gut machen, nur so gut machen, weil wir unseren Kunden so gut verstehen und einfach auch mal fast 3 Jahrzehnte Eventerfahrung haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Geheimnis, dass Ticket.io aus einem Bedürfnis heraus entstanden ist. Und dieses Bedürfnis haben ganz viele andere auch. Und das dann gepaart mit dem guten Service, und zwar dauerhaft. Es gab super viele Anbieter, die tollen Service geleistet haben, aber leider immer nur die ersten 3 bis 6 Monate. Mhm. Und danach hast du dann da mit einem 2-Jahres-Vertrag gehangen,
ja,
und musstest um den Service kämpfen. Und das haben wir halt als Schwäche empfunden und legen unseren Wert komplett auf den Service und die persönliche Betreuung und auch viele Freundschaften haben sich entwickelt und wenn man im Austausch ist, lernt man sich besser kennen. Wenn man sich besser kennenlernt, kann man besser auf seine Bedürfnisse eingehen. Das ist so, wir machen das einfach gerne, also aus einer Herzlichkeit und ich denke, dass unsere Kunden das auch so sehen und deswegen halt auch bei uns bleiben.
Okay, sehr cool. Also 2 große Projekte, viel Leidenschaft und die hast du jetzt beide fliegen gelassen. Jetzt bist du sozusagen in einer freien Position, freien Verfügbarkeit. Und erzähl doch mal, ja, wie jetzt momentan so dein Alltag aussieht, wo du diese 2 Projekte in andere Hände gegeben hast.
Also ich bin ja 2014 ausgeschieden aus der Poller Wiese und habe dann aber natürlich noch ein bisschen am Ticket.io gedreht. Und wenn ich es mir jetzt so anschaue, wo ich raus bin, habe ich auch mal die Zeit genossen für mich. War am Anfang ganz schön schwer, wenn du es gewohnt bist, immer was zu tun und auch immer die Motivation hast, irgendwo reinzuspringen und deine Fähigkeiten und Kompetenzen zu leben. Aber ich muss sagen, dieses mal nichts tun, so dieses klassische Sabbatical, wovon immer alle sprechen, das kann ich jedem nur empfehlen, weil es dauert ja eine lange Zeit, bis du diese ganzen Strukturen, Gedanken, Verhaltensformen raus hast, selbst wenn du nichts tust. Das ist wie ein Öltanker, wenn der mit 12 Knoten irgendwo durch den Pazifik fährt, wenn du den bremst, der steht nicht sofort. Der braucht 3,5 Kilometer, bis er steht. Und genauso ist es auch, wenn du rausgehst aus dem Operativen. Du kennst das aus dem Urlaub. Du fährst in Urlaub 3 Wochen, kommst wieder und sagst, oh, jetzt war ich gerade so in der Erholung und jetzt muss ich wieder ran an den Speck, ja. Und das wiederholt sich. Also wenn du jetzt 3 Monate nichts tust, ne, dann hast du so Anwandlungen wie, ah, ich muss jetzt wieder was tun und ich muss wieder in die Energie kommen, ne. Mhm. Aber wenn du mal ein 1/2 Jahr nichts tust und dich irgendwie beschäftigen kannst, ja, und dir eine Struktur über den Tag schaffst, die dich trägt, dann kommst du erstmal körperlich in eine ganz andere energetische Zustand wieder und geistig vor allen Dingen bist du total frei. Und ich habe halt ein sehr strukturiertes Leben schon immer gehabt, also fast immer, außer in meinen Chaosjahren, als ich noch jung und wild war. Da war sehr unstrukturiert, was mir aber absolut nicht bekommen ist, weil ich grundsätzlich ein strukturierter Typ bin und auch da meine Sicherheit aus der Struktur ziehe oder mein Wohlbefinden. Und ich stehe morgens um 6 auf, dann chill ich erstmal eine Stunde und lese alles an Nachrichten, was mich interessiert. Zeitungen, Magazine, Wirtschaftsmagazine, Gründermagazine, alles, was mich interessiert. Dann von 7 bis 8 stehe ich meistens auf meinem Laufband im Winter. Im Sommer laufe ich draußen. Dann nach dem Laufen mache ich so ein bisschen HIIT-Training hier auf der Matte. Und danach meditiere ich erstmal eine halbe Stunde so im Schnitt. Und danach frühstücke ich. Danach dusche ich. Dann lese ich in der Regel ein Buch, was ich gerade aufhab. Und im Sommer gehe ich dann erstmal eine Stunde spazieren in der Natur und versuche mich irgendwie aufzuladen und mit der Natur zu verbinden. Und dann fängt eigentlich mein Tag an. Dann haben wir es 10:30. Mhm. Und dann bin ich so im Tag angekommen, was mir unheimlich viel Kraft und Freude gibt, die Zeit zu haben, diese Dinge zu tun. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich bis 11 schlafe und dann unter die Dusche springe und mit letzter Kraft mich zum Frühstück schleppe. Klar. Ne? Das war früher, als wir jung und wild waren, war das so, falls wir da überhaupt gefrühstückt haben. ich stehe schon um 6 auf. Ne? Und da passiert halt bis 10, auch wenn sich das alles toll nach Freizeit anhört, das ist schon ein kleines Programm, was dir aber ein mega Wohlbefinden gibt. Und wenn du dann diese Energie hast, ja, einfach körperlich fit zu sein und geistig relaxed und klar im Verstand, dann kommt der Tag ganz anders bei dir an, als wenn du jetzt deine Zeit verkaufen musst, um irgendwo für etwas, wo du bestenfalls dahinter stehst, abgeben musst. Und dann bist du in einer ganz anderen Situation, ja. Und diese Freiheit, die ich dadurch gewonnen habe, die hat mir über die Jahre unheimlich viel Inspiration gebracht. Und diese Inspiration versuche ich aufzunehmen und in Konzepte und Projekte zu packen. Und aus diesen Projekten und Konzepten baue ich mir gerade die Vision, die ich mir vorstelle, wie man die Projekte und Konzepte so bündeln kann, dass eine Vision daraus werden kann.
Komm auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Sehr interessant. Also ich höre es ja auf jeden Fall öfter, auch Leute aus, vor allem aus dem Event-Business, wo es natürlich echt immer auf High Voltage immer läuft, dass irgendwann auch mal ja alles raus muss. Und ich denke mal, das hat man sich dann auch über die Jahre so ein bisschen erarbeitet, dass man dann die Möglichkeit hat, das vielleicht auch mal zu machen. Sehr coole Geschichte. Und genau, dann sind wir im Heute angekommen. Du hast schon gesagt, morgens informierst du dich viel. Bist du denn auch noch so in der elektronischen Musik, Techno-Szene etc. drin? Informierst du dich da auch regelmäßig? Wenn ja, wie?
Natürlich. Ich meine, ich bin seit 87, 88 gehe ich elektronisch weg. Das ist über 30 Jahre jetzt, ja? Oder ja, sind 31 Jahre. Ich habe natürlich ein riesen Netzwerk global. DJs, Veranstalter, Live-Acts, Labels, Vertriebe, Booking-Agenturen. Ich kenne die Techno-Welt, ja, also Techno-Welt 1.0. Ja. Wir, die damals angefangen haben, die erste Welle, ja, ja. Wir waren eigentlich damals Startup 1.0. Alles, was an Startup danach kommt, ist letztlich, ich sag's jetzt mal übertrieben, von uns abgeguckt, ja. Wir haben alles neu gemacht damals. Was ich gerade gesagt habe, Labels, Vertriebe, ja. Booking-Agentur, Künstler, Live-Acts. Wir wollten damals, oder die wollten damals, die Majors nicht mit uns arbeiten. Die Musik war halt speziell, das war halt was Klar. ganz anderes. Und die waren halt gerade alle auf ihrem Peak in den besten Verkaufszahlen Mhm. von Tonträgern und haben halt gedacht,
das geht immer so weiter.
Ne? Aber dann schlug halt der Komet online ein und vorher haben wir schon gesagt, okay, wenn ihr da euren Sound weiterfahren wollt und uns keine Gelegenheit oder Plattform geben könnt, wollt oder dann machen wir es selber. Und wir haben alles selber gemacht, ja. Und da gibt es wunderbare Menschen global, die aus dem Nichts Clubs, Festivals kreiert haben, Leute, die zu Künstlern, DJs mutiert sind, die heute noch mega im Geschäft sind, weil sie halt einfach einen geilen Sound spielen, ja. Und klar, die Leute kennt man, mit den Leuten ist man im Austausch. Es gibt so ein paar Partys im Jahr, wo man halt hingeht und wo man die trifft. Das ist dann immer so, Anführungsstrichen, Techno-Messe oder Techno-Kongress, ja. So, es ist so ein geflügeltes Wort hier bei uns. Und da tauscht man sich natürlich aus und dann kriegt man noch viel mit. Und klar, man ist natürlich auch im Internet unterwegs und auf Instagram und auf Social Media und ja, es ist, die Informationen sammeln ist im Informationszeitalter das kleinste Problem. Ne?
Ja.
Also ich würde sagen, ich bin so noch informiert.
Sehr gut.
Ja.
Ja, da haben wir jetzt schon über eine halbe Stunde mal eruiert, wie du hier hingekommen bist. Deine Geschichte, super interessant, denke ich, für jeden. Also viele werden diese Geschichte schon kennen, aber vielleicht nochmal eine andere Sicht drauf kriegen. Vor allem den Teil, wie er jetzt momentan ist, finde ich total interessant. Und ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf die Ansichten von dir kommen, auf die aktuellen Ereignisse, so ein bisschen in die Realität oder heute hinkommen. Und zwar einfach auf die Musik und natürlich auch auf die Events bezogen, vielleicht natürlich international, aber auch vielleicht im Speziellen auf Deutschland. Welche Gedanken hast du denn jetzt momentan? Was beschäftigt dich in Bezug auf elektronische Musik, vielleicht Techno im Speziellen, vielleicht hast du auch Gedanken zu anderen Genres etc.? Gibt es da jetzt irgendwelche Themen, die dich brennend interessieren momentan?
Also, was mich interessiert eigentlich gar nichts brennend, muss ich sagen. Ich habe ein Stück weit ja abgeschlossen, als ich quasi den Stab übergeben habe an die Jugend bei uns im Office. Es läuft so ein bisschen an mir vorbei. Ich bin informiert, aber ich kann mich dann nicht mehr so emotional einbringen. Was für mich so ein einschneidendes Erlebnis hat, was mir Techno und das Geschäft ein Stück weit madig gemacht hat, war, als so die Leute anfingen, von der Industrie zu sprechen. Mhm. Ja, klar, die Geister, die ich rief, wie wir alle von der ersten Welle Techno, elektronische Musik weiterentwickelt haben und verbreitet haben und den Sound in alle Länder getragen haben und jedem erzählt haben, wie geil es ist. Klar, das ist irgendwann auch, wir haben das ja angeschoben, dass es da hinkommt. Ne? Also auch wenn wir uns wahrscheinlich das alle gar nicht hätten träumen lassen können, dass irgendwie mittlerweile alles elektronische Musik ist. Also selbst die Schlagerleute machen ja elektronische Musik und singen dann da drauf. Also das muss ich mal vorstellen, wie die Durchdringung der Technologie im Musikbereich ist, ja. Aber als das so im Techno-Bereich so immer mehr von Industrie gesprochen worden ist, hat es für mich so ein bisschen an manchen Ecken und Kanten den Spirit verloren. Ja, da sind halt neue Leute in diese Techno- oder in die elektronische Musikwelt eingedrungen, die diese Welt adressiert haben über die Möglichkeit, Geld oder schnell viel Geld zu verdienen. Ja, und mit der Zunahme der Menge der Leute, die unter dieser Intention in die Branche gekommen sind, hat sich das beschleunigt.
Musikalisch oder auch eventmäßig oder überall?
Sowohl als auch, ja. Auf einmal gibt's dann Festivals, wo die Tickets $300 kosten und dann über 5 Tage gehen und du zahlst dann irgendwie jeden Tag $300. Oder dass auf einmal alle Gagen mal 500-1000% hochgehoben worden sind. Hm. Und du musst ja vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als das richtig Fahrt aufgenommen hat, das war auch speziell in Deutschland ein organisch gewachsenes Netzwerk, ja, was mit viel Liebe und Spirit für die Musik und die Momente, die entstehen auf Events, die mit Liebe gemacht sind, wo diese Musik läuft, entstehen diese Momente. Wofür wir es ja alle machen, der DJ, der Veranstalter, dafür ja. kommt der Gast. Und wenn dann am Ende Gagen von Künstlern, von Booking-Agenturen außerhalb von Deutschlands so aufgeblasen werden, dass das Verhältnis nicht mehr stimmt, dass individuelle Veranstaltungen nicht bewertet werden und man sagt, ey, das Event hat 10 Jahre freien Eintritt gehabt und dann hat es einen ganz niedrigen Eintritt gehabt und es hat immer noch im Vergleich zu allen anderen den niedrigsten Eintritt und das größte Booking und die DJs, die da 20 Jahre hingekommen sind, haben das honoriert und haben gesagt, pass auf, da komme ich euch entgegen oder wenn es regnet, verzichte ich mal auf die Hälfte. Dieser Spirit, der war weg. Mhm. Und es ist ins komplette Gegenteil umgeschlagen. Und wenn du dann mit den Leuten gesprochen hast und denen versucht hast zu vermitteln, wer du bist, ist der Künstler dann am Ende nach Moskau verbucht worden, weil er da nochmal 5-mal mehr bekommen hat, als von dir abgefragt worden ist, dass das so ein wahren Termingeschäft wurde, ja, wie Schweinebäuche und Orangensaft, ja, war die Ernte gut, oh, Weizenfeld, so wurden dann auf einmal DJs und Künstler vermittelt und das hat mich persönlich ein bisschen hat mir wehgetan, ne? Also da habe ich auch dann irgendwann gemerkt, mit den Kräften, die da am Werk sind, willst du eigentlich gar nichts zu tun haben.
Hm. Ist das, ich sag mal, eher auch im Techno-Fernbereich? Also ich denke, also so wie ich das mitbekomme, alles was so Big Room Dance ist, da ist genau das, was du beschrieben hast, noch mehr der Fall als im Techno-Bereich. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus im Techno-Bereich, ehrlich gesagt.
Im Techno-Bereich ist es auch so,
genauso.
Aber nicht bei jedem.
Ja.
Es gibt halt, man sagt ja mal, wie es Herrchen, so ist Gescherchen. Mhm. Ne? Ich meine, wenn ein Spieler wechseln will zu Bayern München und sich irgendwo wegstreikt, weil er da dann 20 Millionen verdient, dann ist das in erster Linie der Spieler.
Mhm.
Und der beauftragt seinen Spielerberater. Und genauso ist das auch bei einem DJ. Der DJ hat seinen Booker unter Kontrolle. Der kann dem sagen, hör mal, da will ich unbedingt spielen. Mhm. Ja? Oder der kann sagen, ey, ich gehe woanders hin, kriege doppelt und dreifache in den 2 Stunden, dann gehe ich dahin. Aber bei uns zum Beispiel, ne, alle Künstler, die auf den Pollerwiesen spielen, die unterstützen die Pollerwiesen, weil die das Konzept verstehen, weil die wissen, was die Pollerwiese ist, wo wir herkommen, unsere Liebe zum Event und den Spirit, den wir haben. Und das kannst du am Booking sehen. Die Künstler, die bei uns stehen, spielen, die kennen die Story und die unterstützen die Story. Und zwar ausnahmslos. Und das hat halt die neue Generation bei uns im Office sehr gut gemacht. Die haben halt auch die neue Liga, die jetzt nachkommt, an Künstlern abgeholt, haben den die Pollerwiese nahegebracht, haben sich mit denen ausgetauscht und auch beschäftigt. Und wie gesagt, also unsere Line-Ups, ein Dank an alle Künstler, die bei uns spielen und unser System, wie wir es haben, die günstigstmöglichen Tickets für das beste Programm zu bieten, unterstützen. Jeder DJ macht da auch einen Kompromiss, wenn er zur Pollerwiese kommt. Und das muss man honorieren. Und mit diesen Leuten wollen wir arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Auch kurz aus meiner Sicht noch gesprochen, der jetzt sozusagen viel später versucht hat, anzufangen, das zu machen. Du wirst natürlich dann mit einer Industrie leider jetzt mittlerweile konfrontiert.
Ich nicht mehr.
Du nicht mehr. Wenn du jetzt anfängst, die halt einfach diese extrem starken Bilder haben, die Leute sozusagen ja auch kaufen, die Erlebnisse, wo du dann als kleiner Veranstalter im Prinzip es sehr schwer hast, ganz, ganz klein anzufangen und versuchst direkt einen gewissen Status irgendwie zu bringen, damit die Leute überhaupt zu dir kommen.
Geht nur über Geld.
Genau,
die mittlerweile. Die Eintrittsbarriere ist Geld.
Ist riesig mittlerweile.
Ja, also wenn du jetzt ein Sohn von reichen Eltern bist und die sagen immer, mein Sohn braucht eine Beschäftigungstherapie und du kriegst mal ein paar dicke Scheine zugesteckt, dann kannst du ja ein super Booking zusammenbauen und dann stellst du das irgendwo auf die Wiese oder in den Club und dann ist die Wahrscheinlichkeit da, also die ist wesentlich höher, ja, dass es klappt.
Genau zu dem Thema habe ich auch noch eine Frage, weil genau das, glaube ich, schon auch öfter mal passiert ist, meiner Meinung nach auch schon hier in Köln auch öfter mal versucht wurde. Es gab auch schon einige kleinere Open-Air-Festivals, größere, aber jetzt mal abgesehen von Summer Jam seid ihr, ich sag mal, die einzig große Open-Air-Veranstaltung für elektronische Musik hier in Köln, die es wirklich so groß jedes Jahr ja gibt. Welche Gründe sprechen dafür? Seid ihr sehr gut mit der Stadt oder funktioniert das einfach aus der Historie? Wieso schafft es kein anderer in Köln wirklich sowas auszuziehen?
Es gibt nichts Schwierigeres, als Menschen zu bewegen. Das ist das Schwierigste. Die Leute sitzen alle in ihrer Welt und da muss schon ein Ruf kommen, wo die Bock drauf haben. So, und wir haben halt das Glück, dass wir neben tollen Line-Ups und super Locations auch den Namen Poller Wiesen haben, der für etwas steht. Und wir sind die Ersten in Köln gewesen. Es gab damals noch eine Goa-Party, die hießen Elixir. Und die und wir waren die ersten Open-Air-Partys. Mhm. Ja, und wir haben Techno gespielt und die haben Goa gespielt. Und ansonsten gab es nichts zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir waren, wie man so schön sagt, First Mover. Mhm. Und dementsprechend haben wir natürlich einen Grundstock gehabt und haben dann, als die anderen kamen und auch später wieder gingen, schon immer mehr Leute gehabt. Und wir haben natürlich auch viel Glück gehabt. Es gibt viele Faktoren, die dazu geführt haben. Ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Schritte gemacht. Die Intention hat einfach gestimmt. Mhm. Die Poller Wiese wurde immer aus Liebe gemacht. Das war unsere Intention. Wir haben die Musik geliebt und den Moment, wenn wir mit den Leuten auf der Tanzfläche um 4 Uhr stehen und irgendwie 25 Grad sind, wir die Augen zu haben und tanzen und dann kommt irgendwie eine geile Sommerscheibe und alle sind eins. Darum geht's, um nichts anderes. Um diesen Moment.
Also jeder, der jetzt anfangen will, ja, am besten immer den Anlass sozusagen überlegen und da alles reinstecken, weil sonst klappt das hinten raus im Prinzip auch nicht, egal, ne, welche Intention man hat, vor allem wenn es Geld verdienen ist, entweder man hat riesen, also ziemlich tiefe Taschen oder man lässt es am besten bleiben.
Das muss jeder für sich entscheiden.
Ja.
Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass es nichts mehr gibt, das was ein Projekt jeglicher Art trägt, als die Intention, warum es gestartet wird. Und da sollte sich jeder fragen, warum möchte ich das tun? Steht das im Einklang mit mir und meinem Weg? Steht das im Einklang mit der Stadt? Steht das im Einklang mit dem Planeten? Ja, hört sich wahnsinnig groß an, aber ne? Und wir haben halt die Leute verbunden zu einer Zeit, wo es halt noch kein Internet und Social Media gab. Bei uns waren die Leute 93, auf der ersten Party waren bestimmt schon knapp 1000 Leute und da wurde halt getanzt und da wurde gesessen und da wurde erzählt und da wurde kommuniziert. Das war ein sehr soziales Event auch und da haben wir halt das Netz angefangen zu knüpfen, was immer weiter organisch gewachsen ist, auch durch verschiedene Technologien und Zeitalter. Ja, ich meine, wir gehen auf 30 Jahre zu.
Ja.
Ist schon ein betagtes Alter für ein Event.
Auf jeden Fall. Ich habe mir eben noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich hier sharen wollte, wo wir mal hier zusammen sitzen. Ich guck mal gerade. Ja, zum Beispiel, wenn du gerade die Besucher ansprichst, sind natürlich jedes Jahr irgendwie auch neue dabei. Ist für dich der Besucher heute grundsätzlich anders als früher oder hat es ja nicht viel getan?
Also grundsätzlich ist der Mensch ein Mensch. So, und wenn der zu uns kommt, kommt der, weil er Musik hören will, weil er sozialisieren will, weil er in der Sonne sein will. Und somit sind alle Menschen, die da sind, gleich. Wir suchen alle das Gleiche. Selbst wenn ich da hingehe. Das sind genau meine drei Intentionen. Deswegen, also, das ist unsere Basis. Und auf die tanzen wir.
Cool. Ja. Und ja, also ich glaube, es sind schon fast alle beantwortet, die ich hier mal so aufgeschrieben habe. Du hast einen riesen Bogen mal geschlagen.
Check.
Extrem interessant. Und wir sind jetzt schon fast bei 50 Minuten. Deshalb gehen wir jetzt mal aus Vergangenheit, Gegenwart in die Zukunft. Du hast erzählt, du hast mal ein bisschen Sabbatical gemacht, ein bisschen dich zurückgenommen. So wie ich es jetzt mitbekommen habe, willst du aber jetzt bald auch mal wieder was sozusagen rausbringen, ein paar neue Projekte angehen. Erzähl doch mal, was Patrick Peik jetzt vorhat. Zumindest es, das, was du erzählen kannst.
Es ist unheimlich schwierig, über die Dinge jetzt zu reden, weil es ist A, nicht der richtige Zeitpunkt und B, nicht der richtige Rahmen. Ich kann nur sagen, dass ich Teile der Vision, die ich jetzt vor meinem inneren Auge habe, dass die ganz stark durch die Polarwiesen inspiriert worden sind. Ich kann sagen, dass andere Teile sehr stark durch Ticket.io und dem Werdegang dieses Unternehmens in den letzten 7 Jahren inspiriert ist. Und ansonsten kann ich sagen, dass halt andere Teile durch Freunde und Interessen für mich, also Interessen, die ich hatte, inspiriert sind. Und das versuche ich jetzt zu so einem Gesamtkonzept zusammenzufügen. Ich kann und möchte jetzt leider hier nichts weiter dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass die Intention, warum ich es tue, wieder die Liebe ist für das, was ich da tun möchte. Und dass die Leute, mit denen ich das gemeinsam machen werde, die so jetzt im größeren Orbit sind und an meinen Ideen und Projekten und Visionen schon teilhaben und auch beitragen, alle auch das aus Liebe und Überzeugung tun wollen. Und ich glaube, sobald diese Sachen spruchreif sind, fundiert sind und kommuniziert werden können, machen wir einfach noch einen Podcast, wenn du magst.
Und wann meinst du ungefähr, jetzt mal ohne das Thema zu nennen, einfach mal rein zeitlich, wann wird jemand sagen können, ah, das ist der Patrick Peike, das ist das Projekt von ihm? Hast du da so eine gewisse
Einschätzung? Also ich würde mir wünschen, dass die Konstrukte, also die juristischen Konstrukte, die Firmenkonstrukte, die Teams für die Module und so Büroräume oder Orte, wo man am Ende ist und eine Struktur bis Ende des Jahres stehen werden. So, dass wir da fest im Sattel sitzen und dann auch so darüber reden können, dass man hier die einzelnen Module und auch die Gesamtvision erwähnen kann. Aber was ich sagen kann, ist, diese Vision und die Projekte werden mit Menschen für Menschen sein und wir alle für die Nachhaltigkeit des Planeten. In die Richtung geht das.
Cool. Wow. Ja, also kann man da einiges erwarten. Also auch wenn ich jetzt die Details noch nicht kenne, hört sich schon mal sehr gut an.
Man kann auch immer grandios scheitern.
Das sowieso.
Aber also, wenn man es nicht versucht, wenn man es nicht versucht, dann wird man es nicht herausfinden. Und ich bin zusehends optimistisch, dass das so klappen kann. Viel bei dem Projekt wird auch digitale Transformation sein, was wir ja bei den Polarwiesen selbst schon gelebt haben. Also du hast halt ein Unternehmen, wir haben halt viel Physik, wir müssen Boxen von A nach B bewegen, Menschen geografisch bewegen und Dinge aufbauen. Und später kam dann natürlich die Gastronomiegesellschaft dazu, die halt auch Physik macht, die umsetzt auf Events. Und das haben wir ja schon transformiert in eine Software. Wir haben ja neben Ticketing haben wir auch eine Teammanagement-Software und so eine Abrechnungssoftware für Leute, die auf Events arbeiten, wo du dann halt so eine Schnittstelle zum Steuerberater hast und dann die Zeiten übergeben kannst. Also das ist ja so auch ein bisschen ein ganzheitlicheres Konzept, die Event-Software von uns. Und dieses Wissen, wie digitale Transformation stattfinden kann, ist auch ein Teil des Konzeptes. Also
Tech,
Nachhaltigkeit, digitale Transformation, Menschen mit und für Menschen, mit von für Menschen. Also es hat sehr auch einen sehr humanen Aspekt. Ich würde sagen, das ist jetzt der kommende Zeitgeist, der eigentlich überall wie Pilze aus dem Boden sprießt. Das ist sehr, sehr fragmentiert global, aber das war die elektronische Musikwelt auch mal. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, fast 10 Jahre, bis es dann so eine globale Verbindung des Netzes gab. Und das wiederholen wir jetzt einfach mit dem Wissen, wie wir die elektronische Musik global etabliert haben. Jeder in seiner Funktion, an seinem Ort, ja, think global, act local. Und das versuchen wir jetzt einfach nochmal mit digitaler Transformation, mit einem humanistischen Ansatz und Nachhaltigkeit gepaart. Kann man das so sagen? So kann man das sagen,
ja. Das ist ein guter Schlusspunkt, würde ich sagen.
Ja.
Oder hast du noch irgendwas zu sagen?
Nee, das Einzige, was ich sagen kann, Leute, genießt euer Leben, informiert euch aus ganz vielen Quellen, lasst euch nicht runterziehen von dem Druck der Nachrichten, der schlechten Nachrichten, die immer da auf euch niederrieseln oder auf uns. Und ja, atmet tief durch, pflegt euren Körper und euren Geist und habt Spaß und kommt zu den Pollerwiesen. Da machen wir dann alle zusammen
cool
ein Tänzchen.
Ja, dann vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es unglaublich interessant. Ich denke, die Zuhörer auch. Und ja, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Session, wenn es dann spruchreifer ist.
Sehr gerne.
Von daher vielen Dank und ciao, Patrick.
Ja, dir auch vielen Dank, dass du so direkt kommen konntest, vor allen Dingen für die leckeren Kekse, die du hier gebacken hast und als Präsent mitgebracht hast, was im Übrigen die besten Kekse sind, die ich jemals gegessen habe. Ja,
wow.
Vollkorn, Hafer, Dinkelkekse, also Wahnsinn. Und jetzt muss man auch sagen, das Lustige ist, der Podcast hier hat ein Maskottchen und dieses Maskottchen, das steht hier bei mir am Tisch, das ist eine Krake oder ein Oktopus und ich möchte daran erinnern, dass 1993 bis 1997 alle Pollerwiesen-Flyer Oktopus oder Kraken auf den Flyern als Motiv hatten. Also ich verbuche das jetzt mal unter Koinzidenz oder Zufall, auch wenn der Zufall ein unerklärtes Gesetz ist, fand ich eine sehr schöne Begebenheit, diese Krake hier. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen.
Und das war's mal wieder mit Deeper Blow. Ich hoffe, euch hat's genauso gut gefallen wie mir mit dem Patrick. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, schreibt mir wie immer gerne bei Instagram Deeper Blow einfach zusammengeschrieben. Oder schreibt mir eine Mail oder über das Kontaktformular könnt ihr mich gerne auch kontaktieren auf der Homepage deeperblow.com, deeperblow.de. Ihr wisst, alles kommt an. Vielleicht sieht man sich am Sonntag bei der BPM Heroes Live. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Deeper Blow, der EDM-Podcast mit mir. Und checkt nochmal das Strabi-Festival-Line-Up. Wir haben Throttle dabei, wir haben Retrovision dabei, natürlich Brandon, David Prentice, Flobu Timbo, Redtoad Scrot und viele, viele mehr. Über 50 Künstler dieses Jahr. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es mal abcheckt. Einfach www.strabi.de. Und ansonsten
ja, laufen die ganzen Vorverkäufe für die Festivals. Holt euch Karten. Festival Sommer is coming. Von daher, ciao, ciao von mir und noch einen guten Start in April. Ciao.